Dabei dürfte man nicht über den Montag singen, sondern über den Sonntag. Was für ein spannender Tag. Und natürlich war der Samstag schon die Ankündigung, aber am Sonntag war dann klar, was passiert. Gauck wird es nun doch. Ob das einen Mann überrascht hat, der seit vielen Jahren in dem journalistischen Geschäft ist, das werde ich Ihnen gleich fragen. Sergei Lochthofen, langjähriger Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
War der spannend, der Sonntag für Sie?
Ja, selbstverständlich. Am Ende, dass es so gekommen ist, ist ja immer das Faktische, was einen bewegt. Aber es hatte sich schon angebahnt, die SPD und die Grünen hatten ja schon bei der ersten Runde, wo noch der Wolf die Nase vorn hatte, schon einen guten Schachzug gehabt. Ob das in der Zukunft ihnen noch gefällt, wenn er dann erstmal Bundespräsident ist, denn der ist dem konservativen Lager der CDU näher als jedem Grünen. Das werden wir uns anschauen müssen.
Das schauen wir uns an, aber wenn man sich jetzt mal anschaut, was das Ergebnis ist, an der Spitze des Staates sind zwei Protestanten und zwei Ostdeutsche, also in zwei Personen. Jeweils ein Ostdeutscher, eine Ostdeutsche und die beides Protestanten sind. Das ist schon frappierend, oder?
Ja, das ist gewöhnungsbedürftig für viele. Ich glaube, das ist die späte Rache der Ostdeutschen für Treuhand und andere Dinge, dass jetzt von zwei der Iren im weitesten Sinne, Frau Merkel und Herrn Gauck, das Land repräsentiert und geführt wird. Ich glaube, das Land verändert sich noch einmal in der Hinsicht. Das heißt also, die Generation im Westen, die da gewachsen ist, man nennt sie ja die Babyboomer, die hat nicht viel gebracht. Das sind alles keine Steher. Nehmen Sie den Koch, nehmen Sie den Wolf. Also ein bisschen Schnäppchenjagd und vor allem immer im Auge die eigene Rente. Das wird ja nochmal ein Thema werden beim Wolf, ob er das kriegt oder nicht. Aber das ist das, worauf die viel stärker immer geschaut haben, als darauf, sich in diesem Land zu engagieren.
Da hat ja Herr Schirmacher in seinem Leitartikel am Wochenende kein gutes Haar an dieser Generation gelassen.
Er gehört ja selbst dazu, deswegen weiß er das so genau. Aber das haben wir ja schon auch in unseren Gesprächen immer wieder gehabt, dass da eine ganze Reihe von Politikern, Müller, Oettinger, alle wie sie so heißen, abgetreten sind, weil sie im entscheidenden Augenblick keine Lust hatten, sich richtig zu engagieren, durchzustehen. Und dann waren sie natürlich auch resigniert, dass der Zugriff und die Machtfähigkeit der Kanzlerin deutlich stärker ist als bei ihnen ausgeprägt. Das ist eine verweichlichte Generation, bei der auch nichts passierte im Leben, höchstens, dass sie mal Schwarz-Moped gefahren sind. Das ist im Osten anders gewesen, das sind Brüche in den Biografien, da muss man sich rechtfertigen, zum Teil wieder neu behaupten. Das ist nicht ganz einfach.
Kommen wir mal zur Entstehung, wie es nun doch dazu gekommen ist, dass Herr Gauck nun gestern nominiert worden ist. Da war ja von einem bevorstehenden Koalitionsbruch die Rede und dass dann die Börsen abcrashen, wenn es Neuwahlen geben könnte. Das waren ja die wüstesten Spekulationen, dass dann Europa zusammenbricht, wenn die Koalition sich nicht einigt. Würden Sie so weit gehen?
Nein, aber ich glaube, die FDP wird unberechenbar, weil sie um sich beißt, weil sie weiß, sie ist längst unterm Radarschirm. Das heißt, die 5% sind für sie schon eine richtige Hürde bei der nächsten Wahl. Sie weiß auch, dass Merkel nicht mehr auf sie setzt, das heißt auch nicht mehr mit ihnen rechnet. Dass auch im konservativen Lager in der CDU niemand mehr mit der FDP rechnet. Das war bei der letzten Wahl anders. Da sind ja viele Wechselwähler rübergewechselt zur FDP, um Schwarz-Gelb möglich zu machen. Das ist nicht mehr die Perspektive, alles läuft auf eine große Koalition hinaus. Und die FDP versucht jetzt noch ein bisschen sich zu profilieren. Sie muss natürlich aufpassen, dass sie nicht polterig wirkt. Das heißt, der Rest an irgendwelcher Sympathie oder Zuneigung, den es überhaupt noch gibt, dahin geht. Also sie haben sich gestern gestellt, nicht weil sie unbedingt nun Gauck sozusagen als ihre schönste Variante ansehen, sondern um auch der Merkel eine dran zu fahren, um zu zeigen, dass man noch da ist. Aber das kann natürlich sehr schnell ins Auge gehen.
Sie ist aber wieder mal gut aus der Rolle herausgekommen, aus der Situation, wenn man sich die Pressekonferenz...
Also sie ist höchstwahrscheinlich die, die am sauersten ist. Sie wollte den Gauck bis zuletzt verhindern, dabei bleibt es, also eine Liebe wird das nicht. Das hängt einfach auch mit ihren Biografien zusammen. Oftmals Leute aus dem Osten, die was geworden sind, können sich untereinander nicht ausstehen. Das gibt in der Biografie Begründung dafür. Gauck war ein Widerstandskämpfer, Frau Merkel war es nicht. Die hat natürlich nicht sich integrieren lassen ohne weiteres in die DDR, aber sie hat opportunistisch wohlwollend vieles mitgemacht. Das hat er nicht mitgemacht. Er war in diesem geschützten Kirchenraum und aus dieser Situation heraus maßt er sich natürlich Urteile an, die Angela Merkel nicht gefallen können. Das heißt, er ist jemand, der ihr in die Parade fahren kann und besser reden kann. Zwei Dinge, die sie nicht mag.
Das Bild gestern, was wir gesehen haben bei der Pressekonferenz, Herr Gabriel und Frau Merkel und in der Mitte Herr Gauck, ist das die neue Konstellation? Weil Sie sagen, ja, die große Koalition, die ist absehbar?
Ja, das ist sicherlich so. Es ist natürlich, Herr Gabriel, auch ein Leichtgewicht. Wir müssen ja davon ausgehen. Wenn wir uns jetzt an die SPD in den letzten Jahren erinnern, gibt es nur eine bedeutende Rede gehalten worden ist, die ist von einem 100-Jährigen fast gehalten worden, von Helmut Schmidt. Das heißt, da sind auch alles Leichtgewichte zum Teil, also auch aus dieser Generation, die dicke Backen hat zum Teil, aber nicht allzu viel gemacht hat. Also da ist die Merkel schon von anderem Schrot und Korn, aber sie weiß genau, dass mit einem Gauck ihr das Regieren auch in einer großen Koalition nicht leicht fällt, zumal Gauck zum Populismus neigt. Denken Sie mal an die Sarrazin-Debatte, da hat er sich nicht klar distanziert. Denken Sie mal an die Geschichte in Salzburg, wo der große Soziologe, linke Soziologe Jean Ziegler ausgeladen worden ist, weil die Reichen ihn ursprünglich zwar eingeladen hatten zu einer Eröffnungsrede für die Salzburger Festspiele, aber dann ihnen doch das unangenehm war, wenn er ihnen sozusagen auf den Teller schaut und sagt, ihr ist viel zu fett. Und wer ist eingesprungen, nachdem sie den großen Mann ausgeladen haben? Herr Gauck. Das heißt also, da ist ja schon jemand, der charakterlich noch genau von uns beobachtet werden muss.
In der ganzen Debatte ist ja immer von moralischen Ansprüchen der Politik wieder gesprochen worden, dass die sehr hoch sind.
Seien Sie ganz vorsichtig, wenn die alle von Moral reden. Das wird einmal gefährlich an dieser Stelle.
Ja, aber erleben wir neue Ansprüche an die Politik, dass die Durchleuchtung von Politikern und die moralischen Maßstäbe höher werden, oder ist es nur eine Scheindiskussion?
Es ist eine Scheindiskussion, es wird ein bisschen, sage ich mal, dahin geredet, um abzulenken, dass natürlich auch viele im Laufe ihrer Biografie sich ziemlich kleinlich verhalten. Das ist eben halt der Unterschied zwischen Merkel und Wolf. Ich gehe mal davon aus, Frau Merkel hat bei Herrn Maschmeyer keinen Urlaub gemacht und hat sich auch im Urlaub nicht schenken lassen. Und wenn sie nach Capri geflogen ist, hat sie sich nicht raufstufen lassen. Das heißt, da hat sie schon genau, vielleicht auch mit diesem protestantischen Hintergrund, aufgepasst, dass das nicht passiert. Das hängt auch mit der Unsicherheit des Ostdeutschen zusammen, der nach wie vor in diesen ganzen Dingen nicht so sicher ist wie der Westdeutsche, dem es oft das Gefühl übermannt, das steht mir alles zu. Das ist der Unterschied. Ich glaube, auch in Zukunft wird natürlich der eine oder andere abwinken, wenn so eine Frage an ihn herangetragen war, weil er genau weiß, dass er möglicherweise die Maßstäbe nicht erfüllt. Herr Lammert zum Beispiel, dass der abgelehnt hat, ist auch merkwürdig. Ja?
Ist das das Thema, was alles überlagert, oder fällt Ihnen sonst noch was ein?
Ja, wir haben ja auch unsere Themen hier in Erfurt. Mich ärgert ein bisschen die Diskussion, das Gezerre in der Universität, dass das Weber-Kolleg aus der Innenstadt verschwinden soll. Ich glaube, da sind die Chancen der Individualität und auch die Werbefunktion einer solchen Einrichtung, die ja auch ganz gut untergebracht ist in der Stadt, die werden da übersehen. Ich glaube, das sind so kleine Geschichten aus der Universität, die letztlich schaden. Mir wäre es lieber, es ging genau andersrum. Die Universität kommt viel stärker in die Stadt hinein. Ich war ja auch immer der Auffassung, man hätte aus der Post einen schönen großen Auditoriumsaal machen mit einem Zentrum der Universität mitten in der Stadt. Man hat Geschäfte draus gemacht. Nun ja, mehr ist hier nicht eingefallen in dieser Stadt.
Der Streit sollte ja unter dem Deckel gehalten werden. Der schwelt ja schon seit langem. Herr Joas, der frühere Leiter des Max-Weber-Kollegs, ist in voller Bitterkeit gegangen. Und die Universität wollte natürlich nicht, dass dieser Streit rauskommt. Die FAZ hat überregional reagiert. Jetzt haben die lokalen Medien nachgezogen.
Aber sehr spät.
Sehr, sehr spät allerdings. Das ist natürlich auch bezeichnend für die Debatte, dass die sozusagen nicht lokal geführt wird, sondern eher überregional wir die Aufmerksamkeit haben und dann...
Naja, das ist das aber das Problem, es ist niemand mehr da, der diese Debatten führen kann. Das heißt, es ist niemand mehr, der sowas recherchiert und der das auch sieht und empört ist darüber, zumal jetzt, sage ich mal, auch die Politik mit Teilen der Universität sich zu stark, sagen wir mal, durchdringen ließ. Also ich glaube, da gibt es auch Einflüsse darauf, was dann letztlich in einer Zeitung steht oder nicht.
Also Sie sagen, Max-Weber-Kolleg sollte in der Innenstadt bleiben, das ist so ein Leuchtturm, eine wichtige Sache für Erfurt.
Also ich wundere mich, dass dann überhaupt der Gedanke entsteht. Es ist natürlich unbequem, mit einer selbstbewussten Truppe umzugehen, aber ich glaube, als Initialzündung damals war sie sehr gut. Sie hat auch für Renommee gesorgt. Jetzt mag man nicht, wenn jemand Renommee hat um einen herum und man ist davon nicht direkt, also sage ich jetzt mal, profitiert nicht direkt davon. Und ich habe am Ende auch das Gefühl, da will jemand vielleicht auch an diese Immobilie ran, die ja auch in einer schönen Lage in Erfurt ist. Also es wäre sehr traurig, wenn das in diese Richtung geht.
Sagt Sergei Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Woche.
Ihnen auch. Tschüss.